Der Aufprall betäubte ihn. Er hatte noch versucht, sich abzurollen, um den Sturz etwas zu mildern, aber seine Reaktion kam zu spät. Er schlug mit fürchterlicher Gewalt auf dem Boden auf, prallte gegen die Burgmauer und verlor das Bewusstsein. Die Sonne stand hoch im Zenit, als er erwachte. Sein rechter Arm schmerzte unerträglich und schien gebrochen, sein Kopf dröhnte. Er hatte sich auf die Zunge gebissen, sein Mund war voll Blut und seine Stirn fühlte sich heiß an. Sekundenlang lag er einfach still da und wunderte sich, dass er noch lebte. Dann wälzte er sich herum, betastete den schmerzenden Arm und fuhr mit den Fingerspitzen über den Rand der tiefen Risswunde, die sich vom Ellbogengelenk bis zur Handwurzel hinabzog. Es tat weh, aber der Knochen schien nicht gebrochen zu sein. Kim biss die Zähne zusammen, ballte versuchsweise die Faust und setzte sich dann vorsichtig an der Mauer auf. Ein leises Geräusch erweckte seine Aufmerksamkeit. Kim schloss die Augen, konzentrierte sich und lauschte. Stimmen, aufgeregte Stimmen, die wild durcheinander riefen. Ein Kommando wurde gebrüllt, dann hörte er etwas, was ihn an das Trappeln vieler schwerer Stiefel erinnerte. »Sie suchen mich«, dachte er grimmig. Die Burg befand sich in hellem Aufruhr. Kim presste den verletzten Arm eng an den Körper und rappelte sich hoch. Er musste so schnell wie möglich von hier verschwinden. Kim bückte sich nach seinem Schwert und ließ es enttäuscht fallen. Die Klinge war zerbrochen. Aber mit seinem verletzten Arm hätte es ihm momentan sowieso nichts genutzt. Aufmerksam schaute er nach einem Fluchtweg aus, um ins Tal hinunter zu gelangen. Der Fels fiel auf dieser Seite steil ab und war von Rissen, Spalten und scharfzackigen Graten durchzogen, aber keiner davon schien als Versteck geeignet zu sein. Es gab nur einen Weg ins Tal, den gleichen, den er gekommen war. Der Gedanke gefiel ihm nicht. Der gewundene Bergpfad bot so gut wie keine Deckung, und Boras würde gewiss nicht versäumen, ihm bei Zeiten diesen Fluchtweg abzuschneiden. Die Zeit drängte. Kim ging zur Burgmauer zurück, warf einen letzten Blick zu dem schmalen Fenster hinauf und tastete sich dann mit der linken Hand an dem kalten Stein entlang. Die ersten 500 Meter des Weges wurden zu den längsten seines Lebens. Immer wieder sah er sich um und blickte mit klopfendem Herzen zum Tor zurück, jederzeit darauf gefasst, eine Abteilung schwarzer Reiter daraus hervorbrechen zu sehen. Doch diesmal schien das Schicksal auf seiner Seite zu sein. Kim erreichte die Wegbiegung, drückte sich hinter einen der zyklopischen Felsen, die den steinigen Pfad flankierten, und verharrte regungslos, um zu lauschen. Oben in der Burg blieb alles still. Kim trat aus seiner Deckung hervor, blickte scharf den Weg zurück und ging weiter. Der Abend dämmerte, als er den Fuß des Berges erreichte. Aus den Sümpfen kroch schwarzgrauer Nebel herauf, und der Wind war jetzt nicht mehr kühl, sondern schneidend kalt. Kim hatte kaum noch die Kraft, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Der Weg endete abrupt. Der Fels brach entlang einer scharfen Kante ab, und vor Kim lag flaches, von brodelnden Nebeln und feuchter Kälte erfülltes Sumpfgebiet. Das Gelände wurde immer unwegsamer. Das dornige Gestrüpp war stellenweise so dicht, dass Kim sich nur mit Gewalt hindurchzwängen konnte. Das Krachen und Splittern der brechenden Zweige musste kilometerweit zu hören sein. Kims Haut war binnen kurzem blutig und zerschunden. Zur Linken schimmerte die Oberfläche eines kleinen Sees. Ein schmaler Pfad schien sich an seinem Ufer entlang zu schlängeln. Auf der anderen Seite der stillen Wasserfläche glaubte Kim eine Öffnung zwischen den Bäumen zu erkennen. Er änderte seine Richtung, kämpfte sich fluchend durch Gestrüpp und zähe ineinander verflochtene Luftwurzeln und stand endlich am Wasser. Schwacher Modergeruch stieg ihm in die Nase. Sein Blick wanderte nach Westen. Im bleichen Mondlicht war das Schattengebirge deutlich zu erkennen, eine gigantische schwarze Mauer, die die Welt wie ein unübersteigbares Kliff umschloss und bis zu den Sternen emporreichte. Der Gedanke, diese Berge übersteigen zu wollen, kam ihm mit einem Mal lächerlich vor. Und doch musste es einen Weg geben. Rebecca hatte ihn gefunden, und auch er würde ihn finden. Kim umrundete den See und tauchte wieder in den Wald ein. Kein Lichtstrahl drang von oben durch die verfilzten Baumkronen. Nur vom See her sickerte ein Schimmer des reflektierten Mondlichts durch die Stämme, das ihn seine Umgebung mehr erahnen als wirklich erkennen ließ. Der Pfad schlängelte sich zwischen den Bäumen hindurch und endete schließlich wie ein Bach, der sich in einem größeren Fluss ergießt, auf einem breiten, von Gras und Moos überwucherten Waldweg. Er war etwa 10 Minuten gelaufen, als er ein Geräusch hörte. Er blieb stehen, drehte sich um und strengte die Augen an. Der schwarze Schatten hob sich kaum gegen den nachtdunklen Hintergrund des Waldes ab, und hätte nicht ein verirrter Lichtstrahl auf dem Metall des Panzers geglitzert, hätte Kim die Gefahr wahrscheinlich zu spät erkannt. Er warf sich zur Seite und wälzte sich hinter einen Baum. Der schwarze Reiter donnerte an ihm vorüber. Kim atmete erleichtert auf. Das war knapp gewesen. Eine Sekunde zu spät reagiert und der Riese hätte ihn geradewegs über den Haufen geritten. Aber die Gefahr war keineswegs gebannt. Der Boden unter ihm schien plötzlich zu vibrieren. 5, 7, 1 Dutzend oder mehr schwarze, stahlgepanzerte Reiter galoppierten auf dem Weg daher. Offensichtlich war jener erste Reiter ein Kundschafter gewesen. Kim stellte fest, dass sich diese Abteilung längst nicht so rasch bewegte wie der Vorreiter. Sie zügelten immer wieder ihre Pferde, starrten aufmerksam rechts und links des Weges in den Wald und stocherten mit den sichelförmigen Spitzen ihrer Speere ins Gebüsch. »Sie suchen mich«, dachte Kim. Boras hatte die richtigen Schlüsse gezogen und wahrscheinlich seine ganze Armee losgeschickt, um die Wälder und Sümpfe rings um Morgon durchsuchen zu lassen. Er kroch rückwärts in den Wald hinein. Eine Hand berührte seinen Fuß, zuckte erschrocken zurück und klammerte sich dann fest um sein Gelenk. Kim erstarrte. »Keinen Laut«, zischte eine Stimme hinter ihm. »Wenn du nur einen Mucks machst, hören sie uns.« Die Hand löste sich aus seinem Fußgelenk und jemand zog ihn unsanft auf die Füße. Kim hatte einen flüchtigen Eindruck von einer schmalen Gestalt, strähnigem Haar und dunklen, aufmerksamen Augen, in denen es halb spöttisch, halb angstvoll aufblitzte. »Komm jetzt, schnell!« Sein Retter ergriff seine Hand und begann geduckt zwischen den Bäumen hindurchzurennen. Kim musste sich seinem Tempo anpassen, ob er wollte oder nicht. Sie drangen immer tiefer in den Wald ein, und Kim begann sich zu fragen, wie sein Führer überhaupt noch etwas sehen konnte. Schließlich standen sie am Ufer eines kleinen, nierenförmigen Sees. Kim rang keuchend nach Atem, der kurze Lauf hatte ihn vollkommen erschöpft. Jetzt endlich hatte er Gelegenheit, seinen geheimnisvollen Retter genauer zu betrachten. Der Bursche war kaum größer als er selbst, langes Haar hing in nassen Strähnen bis über seine Schultern herab, und seine Haut schien im silbernen Licht des Mondes unnatürlich blass und farblos. Ein zerschlissenes, sackähnliches Gewand umhüllte seine schmale Gestalt und ließ nur Arme und Füße frei. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war ernst, doch nicht unfreundlich. »Was starrst du mich so an?« fragte er. »Hast du noch nie einen anderen Jungen gesehen?« »Doch«, antwortete Kim stockend, »aber noch nie so einen wie dich, wenn ich ehrlich sein soll.« »Danke gleichfalls. Du hast eine reizende Art, dich dafür zu bedanken, dass ich dir das Leben gerettet habe.« »Aber nein, ich meine ja«, antwortete Kim. »Es ist nur, es war alles ein bisschen viel. Und erzähl es mir später«, unterbrach ihn der andere. »Wir müssen weiter. Die schwarzen Teufel sind nicht dumm. Wenn sie herausfinden, dass ich dich gerettet habe«, er fuhr sich mit einer bezeichnenden Geste über den Hals. Kim hatte für einen Moment den Eindruck, zwischen seinen Fingern dünne, durchscheinende Schwimmhäute zu erkennen. »Trotzdem«, sagte Kim mit Nachdruck, »ich danke dir. Ohne dich säße ich jetzt wahrscheinlich schon wieder in Boras Kerker. Mein Name ist übrigens Kim.« »Ich heiße Adomat«, sagte sein Lebensretter, »aber meine Freunde nennen mich kurz Ado. Und jetzt komm.« Er drehte sich um und verschwand mit schnellen Schritten im Dickicht, so dass Kim ihm nur mit Mühe folgen konnte. Sie liefen eine Viertelstunde lang kreuz und quer durch den Wald. Kim verlor schon nach wenigen Schritten die Orientierung. Sie durchwateten einen schlammigen Bach, gingen ein Stück am Ufer entlang und erreichten schließlich wieder einen See. Ado bedeutete Kim, stumm stehen zu bleiben, machte sich eine Zeit lang an einem Busch zu schaffen und wies dann mit einer einladenden Geste auf einen runden, finsteren Schacht, der darunter zum Vorschein gekommen war. »Wir sind da!« Kim spähte in die Tiefe. Eine Reihe breiter ausgetretener Lehmstufen führte ins Dunkel hinab. »Dort hinunter?« fragte er zweifelnd. Ado nickte. »Was Besseres kann ich dir leider nicht bieten.« »Aber wenn dir Burg Morgon lieber ist«, er zuckte die Achseln, musterte Kim mit einem spöttischen Blick und war weg. Kim beeilte sich, ihm zu folgen. Die Treppe führte ein paar Meter gerade hinab, machte dann einen scharfen Knick nach rechts und endete in einer unterirdischen Höhle. Ado hantierte eine Weile im Dunkeln herum und entzündete schließlich eine Fackel. Kim blinzelte in das plötzliche, grelle Licht. »Setz dich«, sagte Ado. Du musst hungrig sein. Ich will sehen, ob ich was zu essen für dich finde. Kim griff dankbar nach der Schale mit kalter Suppe und dem feuchten Brot und schlang beides gierig in sich hinein. Ado betrachtete ihn belustigt. »Du musst ganz schön hungrig gewesen sein«, sagte er. »Das kann man wohl sagen«, grinste Kim. »Warum hast du mir geholfen?« Ado zögerte einen Moment. Er trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte, und Kim sah nun, dass er sich nicht getäuscht hatte. Zwischen Ados Fingern spannten sich tatsächlich hauchfeine, durchscheinende Schwimmhäute. Jetzt, wo er Ado genauer betrachtete, fielen ihm noch mehr Besonderheiten auf. Ados Haut war hell, fast weiß, und je nachdem, wie das Licht darauf fiel, schimmerten helle Schuppen auf ihr. Sein Haar war kein Haar, sondern etwas, was man vielleicht als feinen Tang bezeichnen konnte. Er hatte keine Fingernägel, und an seinem Hals befanden sich zwei Reihen dünner, parallel verlaufender Narben, als wären dort früher einmal Kiemen gewesen. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er Ado anstarrte. Er senkte betreten den Blick. Ado grinste. »Ich komme dir wohl komisch vor, wie?« Er lachte leise und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Dann warte erst mal, bis du meinen Vater siehst.« »Dein Vater?« Ado nickte. »Vater ist nachts nie hier. Er kommt erst gegen Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ich übrigens normalerweise auch. Wir schlafen tagsüber, weißt du? Wenn das nicht so wäre, hätte ich dich kaum retten können.« Kim nickte. »Ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Aber du hast mir doch immer nicht gesagt, warum du es getan hast.« »Ich mag die Schwarzen nicht«, antwortete Ado gleichmütig. »Aber es war gefährlich.« »Wieso wahr? Die Schwarzen werden den Wald umgraben, wenn sie dich nicht finden. Aber mach dir keine Sorgen, hier bist du in Sicherheit. Sie kommen nie hierher, jedenfalls bis jetzt nicht.« Er zuckte die Achseln, gähnte ungeniert und beugte sich etwas vor. Kim bemerkte, dass er ein bisschen nach abgestandenem Wasser roch. »Ihr lebt immer hier?« fragte er. »Du und dein Vater?« Ado nickte. »Ja. Früher war Mutter noch bei uns, aber das ist lange her.« »Ist sie gestorben?« fragte Kim. Ados Gesicht nahm einen harten Zug an, und ein eigenartiger Ausdruck trat in seine Augen. »Nein«, sagte er schon wieder gefasst. »Sie ist nicht gestorben. Die Schwarzen haben sie geholt. Aber das ist lange her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich war noch zu klein. Vater hat es mir erzählt.« »Wer ist dein Vater?« Ado lächelte. »Ein Vater eben, wer sonst? Wenn du wissen willst, was er ist, frag ihn selbst.« Kim fühlte sich unbehaglich. Er merkte, dass er ein Thema angeschnitten hatte, über das Ado nicht gerne redete. »Ich hoffe, du bekommst keinen Ärger, wenn dein Vater erfährt, was du getan hast«, sagte er besorgt. Ado schüttelte energisch den Kopf. »Bestimmt nicht. Vater mag die Schwarzen genauso wenig wie ich. Aber jetzt möchte ich etwas von dir wissen. Wer bist du und wo kommst du her? Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen.« Kim beantwortete gehorsam alle Fragen, die Ado ihm stellte. Es waren ihre nicht wenige. Ados Neugier schien unersättlich. Schließlich nach Stunden, wie es ihm vorkam, hatte er seine Geschichte bis zu dem Punkt erzählt, wo Ado aufgetaucht war. Erschöpft hielt er inne. Er fuhr sich mit der Hand über die Augen und gähnte. »Du bist müde«, sagte Ado schuldbewusst. »Ich hätte dich nicht so lange mit Fragen quälen dürfen. Die Flucht aus Morgon muß dich sehr mitgenommen haben.« Kim nickte. Er konnte sich vor Müdigkeit kaum noch aufrecht halten. Es war jedoch eine angenehme Müdigkeit. Sehnsüchtig schielte er nach dem Bett hinüber. »Wenn du willst, kannst du dich hinlegen und schlafen. Ich werde aufpassen, bis Vater kommt«, sagte er dann. Kim folgte verwundert seinem Blick. Er konnte beim besten Willen nichts hören, doch Ado hatte sich nicht getäuscht. Ein Schatten erschien im Eingang, dann schob sich eine große, breitschultrige Gestalt in die Höhle. Ado hatte nicht übertrieben, sein Vater war wirklich sehr, sehr seltsam. Er war alt, sehr alt, und er ging gebeugt, als trüge er eine unsichtbare, schwere Last auf den Schultern. Doch man sah ihm an, dass er früher einmal eine imponierende Erscheinung gewesen sein musste. Sein Gesicht war schmal und von scharfen Falten durchzogen, und auf dem Kopf trug er eine verbeulte, fleckige Krone. Aber sie wirkte bei ihm nicht lächerlich, sondern irgendwie traurig, fand Kim. Ados Vater warf seinem Sohn einen fragenden Blick zu und trat Kim einen Schritt entgegen.
»Besuch«, stellte er fest. »Du bist der, den sie suchen.«
Kim begann sich unwohl zu fühlen. Nach dem Gespräch mit Ado hatte er eine andere Begrüßung erwartet. »Ja«, sagte er unsicher. »Ich fürchte, ja. Ich bin... Mein Name ist Kim. Kim Larsen.«
»Kim Larsen«, wiederholte Ados Vater nachdenklich. »Ich bin der...« Er zögerte kurz und setzte dann bitter hinzu. »Der Tümpelkönig. Und ich vermute, dass Ado dich hierher gebracht hat.«
Kim nickte. Tümpelkönig, ein seltsamer Name, und doch auch wieder passend. Ado konnte seine Zunge nicht länger im Zaum halten und sprudelte heraus, was geschehen war. Sein Vater hörte ihm schweigend zu, nickte dann ein paar Mal mit dem Kopf und ging mit schlurfenden Schritten zum Tisch.
»Deshalb also die Aufregung. Ich bin früher nach Hause gekommen, weil ich mir nicht erklären konnte, was passiert ist. Die Schwarzen durchsuchen den ganzen Wald.«
Er blickte seinen Sohn durchdringend an.
»Es war nicht sehr klug von dir, ihn hierher mitzubringen, Ado. Wenn er die Wahrheit spricht und wirklich aus Morgon entkommen ist, dann wird Boras nicht eher ruhen, als bis er ihn wieder eingefangen hat. Noch niemandem ist es gelungen, Boras derart an der Nase herumzuführen.«
Er seufzte.
»Du wirst nicht hier bleiben können, Junge.«
»Aber Vater«, rief Ado erschrocken, »du willst ihn doch nicht wegjagen.«
»Natürlich nicht. Aber die Schwarzen werden hierher kommen, wenn nicht heute, dann morgen.«
»Wir können ihn verstecken«, versuchte es Ado noch einmal.
»Sicher, fürs Erste. Aber Boras wird nicht aufgeben. Früher oder später würde er ihn entdecken. Nein, er kann hier nicht bleiben.«
Kim nickte müde. »Ich möchte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten«, sagte er niedergeschlagen.
»Es geht nicht um mich, Kim«, antwortete der Tümpelkönig. »Du bist es, der in Gefahr ist. Aber«, aus seiner Stimme sprach Mitgefühl, »aber ich sehe ein, dass du am Ende deiner Kräfte bist. Einen Tag magst du hierbleiben und dich ausruhen. Morgen Abend werde ich dich zum Rand des Waldes begleiten.«
Kim seufzte dankbar. Nach allem, was er durchgemacht hatte, war eine Nacht Schlaf in einem richtigen Bett eine paradiesische Aussicht. Am liebsten hätte er sich sofort hineingelegt, aber der Tümpelkönig war noch nicht fertig.
»Zuerst will ich mir deinen Arm ansehen.«
Kim streifte gehorsam den Ärmel hoch. Er biss die Zähne zusammen, als der Tümpelkönig die Wunde untersuchte und schließlich behutsam mit den Fingern darüber strich. Es tat weh, aber nur für einen Augenblick. Dann geschah das Gleiche, was Kim schon einmal bei Baron Kart erlebt hatte. Ein kühles, taubes Gefühl breitete sich in seinem Arm aus, und der Schmerz war wie weggeblasen. Offensichtlich verfügten die Bewohner dieses Landes über ungewöhnliche Fähigkeiten, die in Kims Heimat nahezu unbekannt waren. Kim fragte den Tümpelkönig danach, doch dieser schüttelte betrübt den Kopf.
»Für dich mag das alles neu und verwunderlich sein, aber es ist nichts dagegen, wie es war, bevor Boras kam.«
Kim konnte mit dieser Antwort nicht viel anfangen, doch er war zu müde, um weitere Fragen zu stellen. Er kletterte ins Bett und war eingeschlafen, noch ehe er sich richtig ausgestreckt hatte. Als Ado ihn weckte, fiel goldenes Sonnenlicht durch den Höhleneingang und in der Luft lag der Geruch nach gebratenem Fisch. Kim rieb sich die Augen und schnupperte. »Du hast richtig geraten«, grinste Ado, »das Essen ist fertig. Außerdem ist es höchste Zeit zum Aufstehen.« »Wirklich?«, fragte Kim, während er unwillig nach seinen Sachen angelte. »Wie spät ist es denn?«
»Sehr spät«, antwortete Ado. »Du hast fast den ganzen Tag verschlafen. Die Sonne geht schon bald wieder unter.«
Kim war mit einem Satz aus dem Bett. Er fühlte sich ausgeruht und bereit für neue Taten.
»Dann muss ich jetzt wohl verschwinden«, sagte er.
Ado schüttelte den Kopf.
»Iwo, zuerst einmal wird gegessen, und dann zeige ich dir unser Reich.« »Wir haben sehr selten jemanden zu Besuch, weißt du? Um ehrlich zu sein, so gut wie nie.«
»Euer Reich? Hast du Reich gesagt?«
»Ja, mein Vater hat keinen Witz gemacht. Er ist wirklich König.«
Kim grinste. »Dann bist du wohl ein richtiger Prinz, wie?« Er merkte sofort, dass er etwas Dummes gesagt hatte. In Ados Augen blitzte es zornig, und seine Stimme klang um eine Spur schärfer, als er antwortete.
»Das bin ich allerdings. Vielleicht sehe ich nicht so aus. Und vielleicht sieht Vater auch nicht so aus, wie man sich bei euch einen König vorstellt. Aber er ist ja auch nur ein Tümpelkönig.«
»Entschuldige«, sagte Kim.
»Ich...« »Schon gut.«
Ado schniefte und wischte sich mit dem Handrücken über die Nase.
»Du konntest es nicht wissen. Komm jetzt, das Essen wird kalt.«
Sie gingen zum Tisch.
»Vorhin war ein Schwarzer hier«, sagte Ado nach einer Weile.
Kim war so erschrocken, dass ihm buchstäblich der Bissen im Hals stecken blieb. »Hier?« fragte er, als wollte er es nicht glauben. Ado nickte.
»Ja, er hat nach dir gefragt. Nicht direkt, aber er hat gefragt, ob wir jemanden gesehen haben, und er kann nur dich gemeint haben. Das ganze Land scheint in Aufruhr zu sein, deinetwegen.« »Vater sagt, er habe selten einen Schwarzen so aufgeregt gesehen. Boras muss ja völlig außer sich sein. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass du die Wahrheit gesagt hast.«
Kim nickte. »Ihr habt mir nicht geglaubt.«
»Nein«, sagte Ado ruhig. »Weißt du denn nicht, dass noch nie jemand aus Morgon entkommen ist?«
»Doch«, Kim nickte wieder. Sie aßen schweigend zu Ende, dann räumte Ado das Geschirr fort, vergewisserte sich, dass das Feuer heruntergebrannt war, und ging zum Ausgang. Kim folgte ihm. Ado hatte nicht übertrieben, der Tag neigte sich bereits dem Abend zu, aber die Sonne stand noch eine gute Handbreit über den Baumwipfeln. Es würde noch eine Stunde oder länger dauern, bis sie unterging. Kim ging die paar Schritte bis zum See und hockte sich am Ufer nieder. Ado streifte sein Gewand ab und sprang in einem eleganten Bogen ins Wasser. Er schoss dahin wie ein Pfeil, tauchte unter, schnellte sich im hohen Bogen empor und schlug Purzelbäume in der Luft, dass es Kim fast den Atem verschlug. Er begriff, dass dies Ados wahres Element war. Schließlich schwamm Ado mit einigen kräftigen Zügen zum Ufer, stieg heraus und schlüpfte in sein Kleid.
»Das hat gut getan«, sagte er.
Sein Atem ging so ruhig, als käme er von einem gemütlichen Spaziergang zurück.
»Ich bade selten des Tages, weißt du. Und was ist mit dir? Schwimmen die Leute dort, wo du herkommst, nicht?«
»Doch, aber nicht bei dieser Kälte und längst nicht so gut wie du. Außerdem gibt es bei uns nicht viele so schöne Plätze wie diesen.« Ado hockte sich neben Kim, zupfte einen Grashalm ab und strich sich damit über die Nase.
»Schön?« »Hier ist es nicht schön.«
»Mir gefällt es hier.«
»Es ist nicht schön. Es ist schon angekränkelt. Du kannst es noch nicht sehen, aber ich kenne die Anzeichen genau. Das Wasser verfault langsam, langsam aber sicher. Und der Wald stirbt jeden Tag ein Stückchen mehr. Der Regen verbrennt den Boden, und was er übrig lässt, wird vom Nebel erstickt.«
Er spuckte aus und buddelte mit den Fingern im Ufersand. Dann warf er eine Handvoll ins Wasser.
»Früher einmal war es hier schön, ehe Boras kam.«
Kim wurde hellhörig.
»Ehe Boras kam? Soll das vielleicht heißen, dass Boras nicht immer hier geherrscht hat?« »Nein. Boras hat dir sein Reich gezeigt, nicht?«
Kim nickte. Er hatte vom höchsten Turm Morgons einen Blick auf dieses graue, geduckte Land geworfen, und die Erinnerung daran saß ihm noch immer wie ein kalter Schreck in den Knochen.
»Dieses Land war nicht immer so. Früher war hier alles anders. Das Wasser war sauber und klar, und in den Wäldern lebten Tiere und Elfen. Man konnte nachts spazieren gehen, ohne Angst haben zu müssen. Und es gab keine Schwarzen. Auch die Burg Morgon gab es nicht. Und mein Vater...«
Er brach ab und ballte die Fäuste. »Dein Vater war nicht immer Tümpelkönig, nicht wahr?«
»Nein. Er war ein schöner, strahlender Seekönig, und Mutter war eine wunderschöne Seekönigin. Ich bin der Letzte aus dem Geschlecht der Seekönige. Nach mir wird es keine mehr geben, aber früher gab es viele. Jeder von ihnen war ein König, doch es gab niemanden, der beherrscht wurde, weil alle anderen auch Könige waren. Aber dann kam Boras, und alles wurde anders. Die Wälder verdarben, die Seen trockneten aus und wurden zu schlammigen Tümpeln. Und wer nicht vor Boras und seinen schwarzen Reitern geflohen war, verschwand früher oder später in seinen Kerkern.«
Er schluckte, und in dem Netz von Wassertröpfchen auf seinem Gesicht fingen sich Tränen.
»Aber es wird wieder so werden, wie es einmal war«, schloss er leise.
»Hat dein Vater das gesagt?«
»Wir werden kämpfen. Eines Tages werden wir aufstehen und uns von Boras befreien.«
»Wir? Wer ist wir?« Ado schwieg. Sein Blick irrte über den See, den Wald und den Himmel.
»Es muss noch andere geben. Boras kann sie nicht alle getötet haben. So wie Vater und ich überlebten, müssen auch andere überlebt haben. Wenn ich erwachsen bin, werde ich losziehen und sie suchen. Ich werde sie finden, die Vertriebenen, die Überlebenden. Ich werde sie finden. Und ich werde ein Heer aufstellen, dem Boras nichts entgegenzusetzen hat. Und wenn ich sie nicht finde, werde ich allein kämpfen. Ich sitze oft hier und träume von früher. Vater hat mir so viel davon erzählt, dass es für mich ist, als hätte ich es selbst erlebt. Ich brauche nur die Augen zu schließen, um den See zu sehen, wie er einmal war. Und ich schwöre, dass er irgendwann wieder so sein wird. Wo wirst du jetzt hingehen? Hier kannst du bleiben. Ich wünschte, du könntest es. Aber Vater hat recht, die Schwarzen würden dich früher oder später finden.
Ich weiß, seufzte Kim. Aber ich könnte sowieso nicht bleiben. Ich muss weiter. Er deutete mit einer Kopfbewegung nach Westen.
Über die Schattenberge? Fragte Ado. Aber das ist unmöglich.
Nein, ich habe sie schon einmal überwunden und meine Schwester auch.
Das war etwas anderes. Du konntest sie überwinden, weil du deine Flugmaschine hattest, und deine Schwester fand den Weg, weil Borbos es so wollte.
Aber das endet nichts an der Tatsache, dass es einen Weg gibt. Ich muss und ich werde ihn finden.
Und wenn du ihn gefunden hast, was dann?
Das weiß ich noch nicht. Ich werde Themistokles suchen. Gemeinsam werden wir einen Weg finden, Boras zu besiegen.
Nach langem Schweigen sagte Ado, »Nimmst du mich mit?«
Auf diese Frage war Kim nicht vorbereitet. Jetzt war er es, der schwieg.
»Es geht nicht«, sagte er endlich.
Ado schnaubte.
»Sei doch ehrlich! Du willst mich nicht mitnehmen, weil du mir nichts zutraust. Erzähl mir nicht, dass du mich besorgt bist. Das wäre auch gar nicht nötig. Ich fürchte mich nicht vor Boras und den Schwarzen.«
»Das glaube ich dir, und gerade deshalb ist es wichtig, dass du hier bleibst. Du hast mir erzählt, wie es früher hier war, und ich möchte genau wie du, dass es wieder so wird. Du bist der Letzte deines Stammes. Nur du kannst dieses Land noch retten, deinen Traum und den deines Vaters wahrmachen. Wenn du von hier weggehst, ist das genauso, als würdest du einen guten Freund im Stich lassen. Dieses Land braucht dich, Ado, dich und deine Träume.«
Er schwieg.
Leises Rascheln ließ Kim herumfahren. Der Tümpelkönig stand hinter ihnen, und er hatte ihr Gespräch mit angehört.
»Kim hat recht, Ado«, sagte er ernst.
Er legte seinem Sohn beschwichtigend die Hand auf die Schulter.
»Ich verstehe deine Gründe gut, aber es ist genau so, wie Kim gesagt hat. Du darfst ihn nicht begleiten.«
Ado schüttelte die Hand seines Vaters trotzig ab, sprang auf die Füße und tauchte mit einem Hechtsprung ins Wasser. Der Tümpelkönig schüttelte den Kopf.
»Du musst ihm vergeben. Er ist noch sehr jung. Er versteht es noch nicht anders. Später wird er dir dankbar sein, dass du dich geweigert hast, ihn mitzunehmen.«
Er bedeutete Kim, ihm zu folgen.
»Ich begleite dich aus dem Sumpf heraus. Der Wald wimmelt von Schwarzen, aber ich kenne Wege, die selbst Boras noch nicht entdeckt hat. Ich werde dich sicher bis an die Grenze meines Reiches geleiten. Danach musst du aus eigener Kraft weitergehen.«
Der Wald nahm sie auf. An der Seite des Tümpelkönigs fühlte Kim sich beschützt und geborgen.
»Das Land ist in Aufruhr. Baron Kart hat all seine Reiter losgeschickt, nach dir zu suchen. Vertraue niemandem, halte dich abseits der Wege und meide Städte und Dörfer. Das Böse schläft nicht, und Boras Spitzel sind überall.«
Länger als eine Stunde gingen Kim und der Tümpelkönig Seite an Seite in vertrautem Schweigen durch den Wald. Als sie schließlich den Rand des Sumpfgebietes erreichten, war die Nacht hereingebrochen.
»Hier trennen sich unsere Wege. Ich wünsche dir viel Glück, Junge.«
»Ich komme wieder«, versprach Kim.